Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich.
Am dritten Advent begrüße ich Sie, liebe Hörer, ganz herzlich. Keine 10 Tage mehr sind es bis Weihnachten und genau 10 Wochen noch bis zur Neuwahl des Deutschen Bundestags. Was wir davon zu erwarten haben, das ist selbstverständlich ein Dauerthema hier im Kontrafunk, dem einzigen Oppositionsradio in deutscher Sprache, und wir werden es auch in dieser Sendung besprechen. Unterstützt werden wir übrigens heute wieder einmal von Herrn Thorsten Merker in Halle. Dafür sage ich aus voller Brust Danke. Und all denen, die noch auf den letzten Metern ein Weihnachtsgeschenk suchen, möchte ich heute etwas ausführlicher unseren Shop empfehlen, den wir nicht nur optisch aufgefrischt haben, sondern dessen Angebot wir auch ordentlich vergrößert haben. Da ist zum Beispiel unser Buch »Ich habe mitgemacht«, eine historische Sammlung mit 1000 Zitaten von Corona-Hetzern, Spritzen, Propagandisten und Panikanheizern aus einer Zeit, von der bald niemand mehr was wissen will. Aber genau deshalb haben wir deren Äußerungen festgehalten. Auch für die Kinder und Kindeskinder. Denn die werden in ein paar Jahren fragen, sag mal, was war das denn eigentlich damals mit dieser sogenannten Pandemie? Und dann können sie ins Regal greifen und dieses Buch hervorziehen und sagen, lies mal da, das war damals. Ab Montag liefern wir die 3. Auflage aus, auf die wir händeringend gewartet haben, aber so eine Buchproduktion dauert ihre Zeit. Das Drucken, das Kleben, das Trocknen. Und ich danke allen Bestellern jetzt schon für ihre Geduld. Was haben wir noch neu? Mützen, Schlüsselanhänger, Magnetschilder gibt's auch wieder und vor allem unser Heilpflanzenbuch, das aus dem akustischen Adventskalender hervorgegangen ist, von dem Sie jeden Tag eine Folge hier im Programm des Kontrafunks hören können. Ich freue mich riesig, dass das so einen großen Anklang findet. Wir haben uns ja auch riesige Mühe gegeben. So, und jetzt freue ich mich auf die Sonntagsrunde an diesem 15. Dezember 2024 und begrüße die Unternehmerin Gloria von Thurn und Taxis, den Philosophen und Medienwissenschaftler Professor Norbert Bolz sowie den Publizisten und fast hätte ich gesagt Aktivisten, aber ich verabscheue dieses Wort, Martin Sellner. Herzlich willkommen. Also bevor wir die allgemeine Nachrichtenlage diskutieren, möchte ich etwas zur Zusammensetzung unserer Runde sagen, weil ich ja weiß, jetzt heißt's, aha, er hat's also doch getan, er hat Martin Sellner eingeladen, jenen Martin Sellner, dem von Medien und Politikern so unfassbar viel Dreck hinterhergeworfen wird, dass sich ein Mensch davon eigentlich nicht reinigen und nicht erholen kann. Ich kenne Martin seit 3 Jahren, wir haben uns damals in Wien zum Essen getroffen, ich habe seine Auftritte und Veröffentlichungen verfolgt und ich tue jetzt etwas, was ich in den letzten 45 Jahren meiner journalistischen Tätigkeit noch nie getan habe, weil es für sowas noch nie eine Veranlassung gegeben hat und weil es auch fast ein bisschen peinlich ist, ich gebe eine Ehrenerklärung für meinen Gast, für Martin Sellner ab. Er stand im Zentrum dieser dreckigen Korrektivlüge vor einem Jahr und seit Donnerstag darf man ja genau so sagen, dreckige Korrektivlüge, dafür stand Beatrix von Storch nämlich vor Gericht, weil sie die dreckige Korrektivlüge eine dreckige Korrektivlüge genannt hatte. Also allein schon, dass die Anklage zustande kam, spricht Bände. Aber sie wurde freigesprochen. Trotzdem wird die Lüge ja immer noch in allen Staatspropagandamedien weitererzählt. Martin, macht das eigentlich dir was aus oder hast du dich damit abgefunden?
Ich möchte zuerst mal meinen doppelten Dank aussprechen hier aus Österreich. Erstens für die mutige Einladung und zweitens für die Ehrenerklärung. Das freut mich sehr. Das nehme ich hier mit Freude und Demut entgegen und kann mich eben auch noch erinnern an unser Treffen. Damals, da war ich schon einigermaßen dämonisiert, aber was in diesem Jahr 2024 geschehen ist, also wenn dann Hunderttausende wirklich auf die Straße gehen und gegen eine Person, unter anderem auch gegen mich, demonstrieren, man merkt, wie diese Lüge einfach 100.000-fach wiederholt wird, in die ganze Welt ausgestrahlt wird, auf Englisch wieder zurückstrahlt auf Deutschland. Es gibt dann schon kurze Momente, wo man sich denkt, ob man das eigentlich jemals wegkriegen kann, ob da irgendwie nicht einfach irgendwie erdrückt wird und dieser Fake Martin Sellner, der dann erfunden wird und der da durch Wikipedia und die ganzen Feuilletons wandelt, ob der da nicht irgendwann den echten Martin Sellner ersetzt.
Wenn du auf deinen Wikipedia-Eintrag anspielst, ich meine, das ist ein anderer Martin Sellner, als der du bist, ja?
Absolut. Also ich sage oft scherzhaft, mit diesem Martin Sellner von Wikipedia würde ich mich selber auf keinen Kaffee treffen. Ja? Ich weiß nicht, ob ich haben wollen würde, dass meine Tochter sich mit dem trifft oder dass der auf Besuch kommt. das bin überhaupt nicht ich und ich sehe mich darin überhaupt nicht repräsentiert, aber ich kann verstehen, dass wenn jetzt jemand liest, diese ganzen vielen, vielen Vorwürfe und hat einen Hitlergruß gezeigt, mit Terroristen kommuniziert und so weiter, ist natürlich alles erstunken und erlogen, dass es dann schon einen Effekt hat.
Gloria von Turn und Taxis. Kennen Sie einander eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Das hätte ich noch vorher klären wollen. Und haben Sie den Weg von Martin so ein bisschen verfolgt? Wie wirkt das Ganze auf Sie?
Also ich habe natürlich Martin Sellner den Namen schon gehört und auch, dass er eben rechtsradikal sein soll und dass er große Massen bewegen kann und dass er eben im rechten Milieu ein Superstar sein soll. Aber das ist wie mit der Inflation. Wissen Sie, wenn Sie so oft hören, dass jemand ein Unmensch ist, dann glauben Sie das nicht mehr. Im Grunde genommen sage ich so, wenn in der Presse positiv über jemanden berichtet wird, dann muss man misstrauisch werden. Wenn über jemanden schlecht geschrieben wird und wenn jemand beschimpft wird, das sind die interessanten Leute. Um die muss man sich kümmern. Das ist aber schon länger so. Also im Grunde genommen haben die Medien mit ihrem Framing, wie es so schön heißt, genau das Gegenteil erreicht. Die Dummen glauben das natürlich, das sind die Schafe. Und der interessierte Leser weiß ganz genau, aha, da muss man jetzt genauer hinhören. Also wird die Person Martin Sellner erst richtig interessant. Und insofern freue ich mich, dass Sie heute hier in der Runde sind. Und ich habe Ihren Wikipedia-Eintrag nicht gelesen. Sie interessieren mich trotzdem. Oder vielleicht, weil Sie so einen schlechten Ruf haben. Das ist eigentlich heutzutage ein Qualitätsmerkmal. Oder wie der Steve Bannon gesagt hat, wear it as a badge of honor.
Also gegen Martin sind wir ja alles Armleuchter, aber auch wir haben unsere kleinen Erfahrungen mit Canceling gemacht, mit Vorwürfen, er oder sie ist scharf rechts abgebogen und alles das. Das gilt auch für Sie, Norbert Bolz. Dennoch, als ich Ihnen vorschlug, mit Martin Sellner zu diskutieren, ganz ehrlich, hatten Sie kurz gezuckt oder Sie haben ja sehr schnell zugesagt.
Ja, warum soll ich zucken? Ich könnte mich sogar auf den ehemaligen SPD-Chef Gabriel berufen, der mal gesagt hat, wir müssen aufhören mit der Dämonisierung der AfD, wir müssen mit ihnen ins Gespräch kommen. Und das ist natürlich erst recht meine Überzeugung, dass es überhaupt keine politische These gibt, die man nicht diskutieren sollte, die man nicht besprechen sollte, weil die Alternative dazu ja eben das ist, was hier geschehen ist, nämlich Dämonisierung. Jeder, der an Aufklärung interessiert ist, muss darin die größte Gefahr für unsere Gesellschaft sehen. Um noch ein weiter zurückliegendes Beispiel zu nennen aus der anderen politischen Ecke, der linken Ecke, Jean-Paul Sartre, der ja in vielen Dingen politisch auch ziemlich verrückt war, war einmal eine scheinbar ernsthafte Gefährdung der französischen Regierung durch seine Agitationen, nicht nur in Paris. Und viele haben gefordert, Sartre zu verhaften, also ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Und niemand geringerer als Charles de Gaulle hat damals gesagt, einen Voltaire verhaftet man nicht. Und das ist von außerordentlicher Klugheit, obwohl es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass man nicht Leute mit einer scharfen Zunge und scharfen Formulierungen, dass man die nicht wegsperrt, dass man sie nicht dämonisiert, sondern dass man seine eigenen Waffen daran erprobt. Ja, ist man dem überhaupt gewachsen? Und das, glaube ich, steckt hinter allem, unter ähnlichen Fällen. Herr Sellner ist ja nicht nur der einzige Fall, er ist der extremste Fall, aber nicht der einzige, sondern hinter dem steht eigentlich der schlichte Sachverhalt, dass die Leute, die diese Dämonisierung vorantreiben, Politiker genauso wie Journalisten, dass das Leute sind, die eigentlich keine Argumente haben. Das Schicksal von Herrn Sellner möchte ich niemandem wünschen, aber er hat ja außerordentlich viel erreicht, nämlich gerade in diesem Sinne die Hegemonie, das Meinungsmonopol dieser woke-grünen Linken, ja, schwer zu beschädigen. Und das ist etwas, darauf kann man aufbauen, das kann man fortsetzen. Es gibt natürlich auch viel bescheidenere und einfachere Mittel, an diesem Werk mitzuwirken.
Ich hake ein bei dem Diktum On n'arrête pas Voltaire, denn mit dem Arretieren, mit dem Verhaften hat Martin ja einige Erfahrungen gemacht und ich wollte gerne eingangs auch noch ein bisschen Kolorit reinbringen sozusagen und fragen, wie das eigentlich ist. In Potsdam hat er Auftrittsverbot, das wurde dann gerichtlich gecancelt. In Pforzheim wurde er verhaftet, rausgeschmissen von der Polizei, sogar in der Schweiz, auch ein ganz besonders pikantes Thema. Und jedes Mal frage ich mich, was passiert denn dann? Wie sind denn die Beamten zum Beispiel in der Schweiz mit dir umgegangen? Was ist dann?
Also zuerst muss ich sagen, sie sehen mich nicht, aber können sich vorstellen, wie ich erröte, ob des Lobes. da ich auch alle, die jetzt hier versammelt sind, schon lange mitverfolge und auch die Arbeit, die Sie geleistet haben und weiterhin leisten, um diese linken Meinungsmonopole und das, was ich Demokratiesimulation nenne, zu beenden, sehr schätze. Also die Beamten selber, kann ich sagen, die gehen eigentlich sehr freundlich um mit mir und die wissen, dass es sich fast mittlerweile um eine Art Gesellschaftsspiel handelt. Die wissen ja, es geht um nichts und ich glaube, die kommen sich auch leicht amüsiert ein bisschen missbraucht vor. Mittlerweile ist der Staat dazu übergegangen, dass einfach jede Lesung von mir gesprengt wird. Da bekomme ich ein Stadtverbot, wie so im Wilden Westen. Also ich muss die Stadt verlassen, darf sie nicht betreten und dann stürmen Beamte, Robocops hinein, überreichen mir einen Bescheid und eskortieren mich aus der Stadt heraus. Ich habe dann viele Mittel und Wege gefunden, damit umzugehen. Zum Beispiel unlängst, das war vor ein paar Wochen erst in Augsburg, hat auch die Stadt Augsburg gemeint, Martin Sellner sei nicht willkommen. Es gab eine Demo, die Omas gegen rechts und Fridays for Future, alle zusammen, alle gemeinsam. Also die Volksgemeinschaft gegen rechts ist aufmarschiert. Und dann habe ich einfach einen Autobus gemietet. Die Gäste sind eingestiegen und dann hat die Lesung quasi auf rollenden Rädern stattgefunden über Remigration. Und die Polizei musste uns halt nachfahren und konnte es nicht verhindern. Hannah Arendt hat immer gesagt, die Herrscher und totalitäre Systeme haben viel mehr Angst vor dem Lachen als vor dem Widerstand und der Verachtung. Und ich glaube, das war wirklich auch von dem Sommerhit, dem Lied, dem Verbotenen, bis hin zu diesen Lesereisen aber und auch dem Schwachkopf-Meme. Die Repression in der BRD, die läuft aus und wird allmählich im Gelächter untergehen. Das ist für mich auch das Positive und ich kann da wirklich nur nochmal ins Horn stoßen meines Vorredners. Ich sehe es auch als positiv, wir können sie nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen, aber wir nötigen sie dazu, immer und immer absurder zu lügen.
Ja, aber Entschuldigung, also es muss ja für so einen Verwaltungsakt Begründungen geben. Und was sind denn die Begründungen? Hast du was ausgefressen? Hast du Straftaten begangen oder zu solchen aufgerufen?
Nichts, nichts. Ich bin juristisch wirklich, habe ich eine weiße Weste wie frisch gefallener Schnee. Und das will was heißen, weil gegen mich wird ständig prozessiert wegen allen möglichen Dingen. Aber ich bin immer in allem überall freigesprochen worden, weil tatsächlich, wir machen einfach friedlichen Aktivismus. Bisschen provokant manchmal, gebe ich zu. Und diese Platzverweise, die werden immer polizeilich mit Gefahr im Verzug begründet. Und es wird behauptet, es könnte sein, dass dort Straftaten begangen werden oder Straftatenvorschub geleistet wird. Das ist natürlich gesetzliches Unrecht, kalkulierter Rechtsbruch. Ich kann dagegen vorgehen, das mache ich auch, aber das hilft mir halt nichts, wenn ich dann 6 Monate später den Beleg habe, das war widerrechtlich. Im akuten Fall muss ich der Gewalt weichen.
So, jetzt hast du schon das Burleske an dieser ganzen Situation angesprochen und wir erleben es natürlich überall, dass die Staatsgewalt ein bisschen durchdreht, jetzt nicht nur bei Martin Sellner, sondern Schwachkopf ist ein berühmter Fall geworden, wo also wegen einer Äußerung privater Art, sicherlich muss ein Minister sowas runterschlucken können, wenn er mal Schwachkopf genannt wird, aber es gibt ja noch viel mehr. Also zum Beispiel die Dorothee Bär da von der CSU, die hat also jetzt prozessieren lassen gegen jemanden, die sie einen hirnlosen Krapfen genannt hat, was ich übrigens lustig finde. Also es hat ja oft was Lustiges. Ne?
Das ist sympathisch eigentlich, ein Krapfen, ich meine, gut. Ja.
Ja, Gloria, Sie lachen.
Ja, also ich muss sagen, das ist ja ein Geschäftsmodell geworden. Also damit kann man da offensichtlich Geld verdienen. Das heißt, wenn man durch eine Anzeige wegen Beleidigung, wenn da die Kasse klingelt, dann muss man sich nicht wundern, wenn das weiter gemacht wird. Man hat das ja, die erste war, glaube ich, die Strack-Zimmermann, die also einen Rekord an Anzeigen hat. Und dann hat das mal jemand recherchiert und die kam dann zu dem Ergebnis, dass das lukrativ ist. Und wenn das wirklich so ist, wenn das stimmt, dass das lukrativ ist, dann ist natürlich klar, warum die Leute das machen. Weil früher war das unmöglich. Das ging also unter Meinungsfreiheit, konnte man jeden bezichtigen, was man wollte, weil das war halt eine eigene Meinung. Aber während wir hier sprechen, will ich nur mal neben am Rande erzählen, findet hier vor unserem Schloss am Emmeramsplatz eine Demonstration statt.
In Regensburg.
In klirrender Kälte, in Regensburg, klirrender Kälte am Emmeramsplatz. Die demonstrieren gegen mich und gegen den Weihnachtsmarkt und gegen die hohe Eintrittspreise und gegen den Feudalismus im Allgemeinen und Besonderen. Ich muss sagen, ich habe fast Bewunderung für diese Leute, die bei dieser Eiseskälte da draußen stehen. Man darf aber nicht vergessen, das sind jetzt keine Leute, die wirklich kommen, weil sie da was, die werden bezahlt.
Genau.
Die Leute heutzutage, die sich bei diesen ganzen Demonstrationen von links treffen, werden motiviert. Und wenn es nur eine Mahlzeit ist und ein Bier, die Aluhüte oder die Pegida-Leute, da gibt niemand was aus. Und wenn die verhaftet werden, dann müssen die sich auch selber freikaufen. Das ist im linken Spektrum was anderes. Im linken Spektrum gibt es sehr, sehr viele Stiftungen, die bezahlen die Rechtsanwälte. Also nehmen wir nur den Fall bei den Leuten, die da diese Farben auf die wahnsinnig teuren Gemälde geworfen haben in den Museen. Wenn das jetzt rechts wäre, dann würden die für immer und ewig im Knast verschwinden. Links, die werden rausgeholt, da würden also die ganzen Rechtsanwälte bezahlt und müssen halt auch ihre Strafe, dafür werden die entlohnt. Das ist also auch für die Leute, die das machen, unterm Strich interessant. Und das ist immer eine ganz andere und ganz neue Art, eben den Widerstand zu organisieren. Und das ist eben politische Agitation, so wie früher im alten Russland und in der ehemaligen DDR.
Norbert Bolz?
Ja, das sind zwei Themen, die man vielleicht in der Diskussion auch noch auseinanderhalten sollte, die beide peinlich und ärgerlich sind. Das ist zum einen das, was wir mit Frau Strack-Zimmermann gerade angesprochen haben, dieses Denunzianten-Geschäftsmodell. Dabei ist ja besonders pikant, dass die Erfindung dieser Agentur so dann auf eine Freidemokratin zurückgeht. Also die FDP, wenn man so will, hatte diese geniale Idee. Und zum anderen, die am meisten davon profitiert, ist auch bei der FDP eben Frau Strack-Zimmermann. Und FDP steht ja für freie demokratische Partei, also für die scheinbar Liberalen. Also das Illiberalste, was es überhaupt gibt, ist aus der FDP herausgeboren worden. Das ist grotesk und peinlich und ärgerlich. Und ich glaube, das sollte man denen ewig in Erinnerung rufen. Das ist das eine. Was steckt dahinter eigentlich? Eine Art neuer Majestätsbeleidigungsparagraf. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Eine Majestätsbeleidigung, das ist das deutlichste Zeichen, dass man in einem Obrigkeitsstaat lebt. Das heißt also, dass man von Paternalisten regiert wird, dass man von despotischen Figuren regiert wird. Vor allen Dingen ist das Interessante ja, dass sie selber entscheiden, was kriminalisiert werden kann und was nicht. Kein Mensch kann sagen, was eine Hassrede ist. Nicht? Es ist vollkommen klar, dass sich Politiker wie jeder normale Mensch wehrt, wenn Leib und Leben angegriffen werden sollen. Das ist vollkommen selbstverständlich, auch bei schweren Beleidigungen. Aber wenn man Witze macht über irgendjemanden und wie ich finde oft sehr, sehr gute Witze, dann ist das ein Skandal, dass das kriminalisiert werden kann. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist der, den Sie gerade angesprochen haben mit der Demonstration vor Ihrer Tür. Das ist in der Tat auch ein gewaltiger Skandal, dass die sogenannten spontanen Demonstrationen durchfinanziert sind, so wie die NGOs auch. Also die Regierung hat noch mindestens einen zweiten Arm, einen außerparlamentarischen Arm, mit der sie ihre Agenda durchsetzt. Und das kann man ja bei den ökologischen Themen am allereinfachsten sich verdeutlichen. Nicht, es gibt die Grünen als Partei, mittlerweile Regierungspartei. Es gibt dann die verschiedenen NGOs, die genau dasselbe Programm nur mit größerer Dringlichkeit vertreten. Und es gibt die scheinbar spontanen Demonstrationen, vor allen Dingen von Jugendlichen wie Fridays for Future oder Last Generation, von denen jeder normale Mensch zunächst denkt, ach, die sind wirklich betroffen von diesem Thema und treffen sich da regelmäßig, tolle junge Leute. In Wahrheit erfährt man dann, sie sind alle komplett durchfinanziert von irgendwelchen Millionären oder Milliardären, die da im Hintergrund agieren.
Aber ich glaube, die vergießen echte Tränen und erleiden auch echte Hysterieanfälle.
Ne? Nein, das ist absolut richtig. Ich meine, das kommt ja noch dazu, dass hier wirklich auch Neurosen und Sentimentalitäten ganz junger Leute, die im Grunde ganz natürlich sind, wirklich schlimm missbraucht und instrumentalisiert werden. Also das Ganze ist eine Farce und das Ganze ist eben auch eine Signatur der linksgrünen Hegemonie, unter der wir leben. Aber es ist eben nicht nur unser Tick. Also was mich persönlich am meisten erschüttert ist, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, und das macht man ja schon aus Notwehr, umso mehr sehe ich, wie das in der ganzen westlichen Welt längst um sich gegriffen hat. Also dass die Engländer beispielsweise noch verrückter sind als wir, ja. Dass die Amerikaner das Ganze schon seit 20 Jahren betreiben, mindestens. Also das ist das Erschütternde daran. Das ist ein Virus, der die ganze westliche Welt ergriffen hat.
Ja. Naja, also es sind nicht die Engländer, sondern es sind die Labour-Leute.
Es sind nicht die Engländer, sondern recht. Es ist das scheinbar öffentliche England. Ja, also es sind die Leute, die Öffentlichkeit dominieren und so tun, als ob sie die Engländer wären. Das ist vollkommen richtig, aber das sind eben die, die sich artikulieren können und die ein vollkommen absurdes Bild von der Wirklichkeit zeichnen.
Aber weil Sie gerade sagten, Norbert Bolz, kein Mensch kann sagen, was Hassrede ist. Kein Mensch kann sagen, was an dem Satz alles für Deutschland eigentlich schlimm ist. außer denen, die jetzt behaupten, man müsste das doch wissen. Es sei doch selbstverständlich, das sei doch der schlimmste Satz in der Welt.
Die haben das alle erst erfahren durch das Verfahren selbst, natürlich.
Natürlich. Klar. Gloria, haben Sie diesen Satz irgendwann mal als Nazi empfunden, wahrgenommen?
Das kommt immer darauf an, wer die Macht der Medien hat. Also wenn man einmal jemanden auf dem Kieker hat, dann kann man eigentlich alles hernehmen. Schon allein die Tatsache, dass hier auf die Sprache abgestellt wird, finde ich schon so pervers, weil die Linken sagen ja ununterbrochen die schlimmsten Sachen und das juckt keinen. Und wenn einer sagt, alles für Deutschland, ist es ein Kapitalverbrechen. Es ist lächerlich. Aber wenn das oft genug wiederholt wird, dann geht das in die Gehirne rein. Und man muss ja sagen, die Leute sind zu sehr mit ihrem Alltagsleben beschäftigt, als dass sie Zeit haben, solche Sachen richtig zu reflektieren. Es ist einfach einfacher, sich über etwas zu echauffieren, wo sich so viele andere Leute auch drüber echauffieren. Muss man nicht viel nachdenken, dann plappert man das einfach nach und fühlt sich dabei wohl und man gehört zur richtigen Seite. Aber ich würde doch nie in meinem Leben jemanden wegen der Art und Weise, den Vokabeln, die er benutzt hat, außer er würde das systematisch und dauernd machen. Aber was mit dem Herrn Höcke gemacht wird, das ist ja eigentlich sehr ähnlich wie mit dem Herrn Sellner. Hier wird einfach eine Unperson konstruiert. Und dass die Leute das mitmachen, das finde ich das Erschreckende. Ich habe gestern Abend mit ein paar jungen Leuten diskutiert und da war eben auch einer dabei, der gesagt hat, ja, die AfD, das geht ja eigentlich. Aber dieser Herr Höcke, der muss weg. Da habe ich gesagt, ja, wie stellst du dir das vor? Der Mann hat eine riesige Anhängerschaft in Thüringen. Das ist ein Superstar. Wieso muss der weg? Wie kommst du dazu, jetzt bei der AfD rein zu regieren und zu sagen, der muss weg? Weil sie wissen selber, wenn sie mit mir in dem Satz kommen, alles für Deutschland, dass ich sie dann auseinanderreiße. Weil sowas saublöd, das kann man mir wirklich nicht sagen. Alles für Deutschland. Natürlich alles für Deutschland. Make America great again. Wo ist das Problem?
Also ich schlage vor, wir sagen sowieso alles für Bundland. So ist nämlich der Titel des neuen Buchs von Michael Klonowski, den ich an der Stelle herzlich grüße. Also ich wünsche einen wunderbaren Verkaufserfolg. Seine Glossen sind ja ganz großartig geschrieben. Martin, kennst du diesen Mechanismus, dass man so Schritt für Schritt zwar schon eine gesellschaftliche Bewegung merkt, manche Leute haben es so ein bisschen kapiert, denen wird auch unwohl bei diesem dauernden Canceln und Giften und so weiter, aber sie bringen es noch nicht ganz über sich. Also sie sagen dann immer, ich bin ja kein Freund der AfD, aber ich würde sagen, oder ich bin ja kein Freund von Martin Sellner, aber ich muss doch zugeben und so weiter. Ist das der erste Schritt zur Besserung oder ist es etwas, was dich auch noch zusätzlich verzweifeln lässt?
Nein, ich habe großes Verständnis dafür, weil die Leute auch berechtigte Angst haben. Es gibt ja keine wirkliche Meinungsfreiheit, weil Meinungsfreiheit würde heißen, dass die Meinungsäußerung keine sozialen Kosten hat oder zumindest keine derartigen, die wir heute haben. Wenn hier der Satz alle, ich sage alle für Deutschland, ich glaube, das ohne S ist noch erlaubt, ja, aber alles hier ist ein reines Zitat von mir, wenn der angesprochen wurde, sogar ein 14-Jähriger hat am Nikolaustag eine Razzia gehabt für diesen Satz. Ja. Ich kann es verstehen, aber ich möchte den Leuten Mut zusprechen. Wir konstruieren den gesellschaftlichen Konsens jeden Tag neu. Jeder ist, indem er schweigt, mitmacht, im schlimmsten Fall sogar verstärkt diese Dogmen, ebenfalls Mittäter oder er ist ein Teil des Widerstands. Also jeder ist ganz bedeutsam aus tausenden kleinen Gesprächen in der Kantine, am Schulhof, beim Elternsprechtag, bildet sich der Konsens. Und wenn das einige Leute von genügend Seiten hören, auch im privaten Umfeld, gerade wenn man eine große gesellschaftliche Stellung hat, wenn man ein Unternehmen hat, wenn Leute von hören, wenn man Arzt ist, hat das eine große subkutane Wirkung. Also ich ermutige Leute dazu, ihre Meinung zu sagen, nicht mit der Lüge zu leben und einfach frei und offen, zumindest im privaten Raum, ihre Meinung auszusprechen. Wenn das viele machen, dann erreichen wir schnell eine Wende. Ich bin aber überzeugt davon, je mehr die Repression steigt, die riecht nach Angstschweiß in meinen Augen, je nervöser sie werden, desto näher kommen wir diesem Punkt. Ich persönlich glaube, Ende 2025 werden wir eine vollkommen andere öffentliche Debatte haben in Österreich und Deutschland.
Also ich glaube auch, es riecht schon im Berliner Regierungsviertel etwas nach Angstschweiß. Vor allem riecht es auch in gewissen Ländern in Ostdeutschland danach. Jetzt hatte Martin gerade gesagt, frei und offen, zumindest im privaten Raum. Ich meine, so ein Satz, der riecht auch nach DDR. Wo wir jetzt bei der DDR sind, reden wir mal über Thüringen. Ihr habt alle mitgekriegt, der sinistre Stefan Kramer, dieser Chef des thüringischen Verfassungsschutzes, hat ja, wie man jetzt dank einer wirklich sehr ausgeklügelten journalistischen Recherche weiß, Akten, die seiner Kampagne zuwidersprachen, einfach unterdrückt. Ein Gutachten, was möglicherweise die AfD entlastet hätte, wurde beiseite gewischt. Und da gab es jetzt dann doch einigen Krach im Haus. Wer hat das denn verfolgt? Wer möchte zuerst darüber sprechen?
Wir haben das alle verfolgt und der Zweck heiligt die Mittel. Das haben wir uns bei den Amerikanern abgeschaut. Der heiligste und wichtigste Zweck ist, jegliches rechtslastige, konservative Bündnis zu verhindern. Und da sind alle Mittel recht. Und wir sind eben noch in einem Rechtsstaat und Gott sei Dank sind wir in Deutschland, dass das eben nicht überhand greift, sondern es gibt eben doch noch Richter, die frei genug sind und da eben das nicht zulassen und dann eben auch entsprechend urteilen. In Amerika ist es ja so, das haben wir ja verfolgt, wie man auf den Donald Trump losgegangen ist mit diesen sündteuren Millionen Steuergelder wurden da verschwendet, um ihm irgendwelche Dinge anzuhängen mit falschen Geheimdienstunterlagen, um ihm irgendwelche Russland-Affären vorzuwerfen. Alles ist recht, um Donald Trump zu verhindern, denn Donald Trump ist der Weltuntergang. Und so ein bisschen ist es bei uns eben auch. Die Menschen reden sich das schön und sie wollen auf Teufel komm raus eine konservative Regierung verhindern. Und deswegen, jeder Vaterlandsverrat wird legitimiert.
Also ich bin auch einverstanden, dass Apollo News da wirklich toll gearbeitet hat. Aber ich persönlich war nicht so wahnsinnig überrascht, so wie auch Haltenwang mich mit seinem ganzen Agieren eigentlich nie überrascht hat. Denn überrascht kann man ja eigentlich nur sein, wenn man von der meines Erachtens sehr naiven Vorstellung ausgeht, dass das unabhängige Instanzen sind, also Verfassungsschutz. Aber der Verfassungsschutz ist, wenn ich mich nicht sehr täusche, wirklich weisungsgebunden. Also es ist doch klar, dass Herr Haldenwang für Frau Faeser arbeitet. Und so ist es bei den anderen kleineren Landesverfassungsschützern ähnlich. Das heißt, sie unterstützen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln die Politik der Regierung. Und da diese Regierung ja im Grunde nur eine einzige Identität hat, überall in Deutschland, nämlich Anti-AfD zu sein, ist das eine schlichte Aufgabenbeschreibung für jeden Verfassungsschützer, Kampf gegen die AfD mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Die Frage ist ja eher jetzt die, ob es Apollo News und einigen anderen unabhängigen neuen Medien gelingt, die klassischen Massenmedien dazu zu zwingen, das Thema überhaupt ernst zu nehmen, also überhaupt anzusprechen. Und das ist ja offenbar noch nicht so ganz entschieden. Ich habe jedenfalls in der letzten Tagesschau darüber nichts gehört.
Ja, nee, die brechen nicht die Mauern. Allerdings werden sie auch immer weniger ernst genommen. Also tatsächlich sinkt ja die Einschaltquote der Öffentlich-Rechtlichen und die Ernstnehmensquote. Also ich kenne einige Leute, die es wirklich nur noch aus Feindbetrachtung anschauen, einfach um zu sehen, was da wieder für ein Mist zusammengerührt wird.
Me too.
Ja, viel Spaß dabei. Man kann seine Zeit auch besser verbringen.
Das ist auch
wahr. Also ich kenne sehr viele sehr intelligente Leute, die schon lange keine Zeitung mehr lesen, weil sie sagen, da kann ich ja gleich das neue Deutschland lesen. Aber ich lese trotzdem noch die Zeitung, einfach um zu sehen, was wird bei denen abgebildet. Und die Themen, die mich dann besonders interessieren, da gehe ich dann auf die Podcasts beziehungsweise auf die YouTube-Veröffentlichungen. Da gibt es diverse Journalisten, die mit ehemaligen Geheimdienstleuten sprechen regelmäßig und dann kann man dann eben deren Einsichten über den Ukraine-Krieg oder über die Situation in Syrien oder auch über die Situation in Deutschland erfahren. Übrigens, die kommen alle interessanterweise aus dem linken Spektrum. Also gerade auch in Amerika, da gibt es einen Komödianten, der heißt Jimmy Dore. Die sind natürlich, was die Abtreibung betrifft, überhaupt nicht auf meiner Linie. Aber die sind alles, was die Demokraten betrifft, extrem kritisch. Und vor allen Dingen die amerikanische Außenpolitik. Also es ist auch immer interessant. Aber solche Sachen würden Sie nie in den Mainstream-Medien lesen.
Also dieses Moment der Überraschung finde ich interessant, weil man kann sagen, das überrascht mich alles nicht mehr und so eine Figur wie Kramer und so weiter ist ja ganz klar die Interessenlage und der wurde eingesetzt. Da wurde auch über alles hinweggesehen, über seine fachliche Nichtqualifizierung und so weiter, einfach damit er diesen Job macht. Auf der anderen Seite ist man dann doch immer wieder überrascht. Also dass zum Beispiel jetzt dieser Mario Vogt, ich sage ganz bewusst, das Abscheugesicht der Betrugspolitik in Deutschlands Osten, es schafft, sich mit der Mauerschützenpartei ins ins Bett zu legen oder mit deren Hilfe an die Macht zu kommen, das überrascht dann einen schon. Nicht? Das geht doch einen Tick über das hinaus, was wir in unseren bösesten Träumen schon eingepreist hatten.
Nein, überhaupt nicht. Das ist nur konsequent. Die CDU gehört genauso zu den Kartellparteien wie die SPD und die FDP auch. Jedes Mittel, um an der Macht zu bleiben, ist legitimiert. Und jedes Mittel, die AfD draußen zu halten, ist auch legitimiert. Das ist der oberste und wichtigste Gesichtspunkt, an dem man sich zu halten hat.
Ich meine, die CDU hat ja diesen Unvereinbarkeitsbeschluss, der ist allerdings schon relativ alt für politische Verhältnisse und niemand möchte mehr dran erinnert werden. Aber für mich war die Sache deshalb nicht überraschend, weil eben schon vor längerer Zeit sich die politische Topografie im offiziell politischen Deutschland radikal verschoben hat. Ich kann mich erinnern, dass Ramelow, der jetzt abgelöst worden ist von seinem Kumpel, dass der schon vor längerer Zeit gesagt hat, da wo wir sind, also wir, die Linke, ist die Mitte der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist in der Tat das, was uns auch die politisch-mediale Elite seit Jahren versucht einzureden, dass die Mitte der Gesellschaft links ist, sodass also alles, was rechts von der Mitte ist, rechtsradikal ist, beziehungsweise Nazi. Insofern ist das nicht ganz überraschend, dass man dann die Linken und erst recht dann die neue BSW als ja demokratische Kraft charakterisiert. Dazu kommt natürlich dann auch der sehr, sehr normale, gewöhnliche Wille zur Macht, der natürlich bei der CDU genauso vorhanden ist wie bei allen anderen Parteien auch. Aber es ist natürlich sehr, sehr peinlich für eine Partei, die ja eigentlich die Werte der Opposition jetzt ins Feld führen müsste gegen eine katastrophale Ampelpolitik und bei der allerersten Gelegenheit einknickt, also völlig jede Kontur verliert, jede Glaubwürdigkeit verliert. Genauso wie das dann auch der große Boss dieser Partei, der CDU, Merz tut, indem er auch mehr oder minder ohne Not gleich am Anfang des Wahlkampfes deutlich jedem sagt, Habeck kann auch unter mir Wirtschaftsminister werden, gar kein Problem. Ich meine, wer soll dann noch an irgendetwas glauben, was diese Parteien von sich geben? Also ich denke, der ganz große Verlierer der letzten Wochen ist die CDU,
hoffentlich,
auch wenn das vielleicht in den Umfrageergebnissen noch nicht ganz rauskommt. Aber die haben wirklich sehr, sehr viele Menschen, glaube ich, in eine Art politische Verzweiflung getrieben, nämlich Leute, die letztlich doch noch dachten, die CDU, das ist die Oppositionspartei gegenüber der Ampel und die müssen jetzt das Ruder herumreißen. Ich glaube, kein Mensch glaubt mehr daran.
Naja, wenn man so auf den Straßen sich umhört, wie es unser Achim Winter ja immer tut, dann staunt man doch, wie viele Leute das immer noch nachbeten. Ich will mal Martin Sellner ansprechen, weil, gut, du verfolgst die bundesdeutschen Dinge ja auch hautnah und ich will vor allem auch Österreich nicht irgendwie geringschätzen, aber mir scheint, dass euer Nähhämmerchen und der Babler-Bursche irgendwie doch ein fast netteres Spiel noch miteinander spielen, als das, was im Augenblick sich in Deutschland anbahnt, oder liege ich da falsch?
Nein, kann man durchaus so sagen. Also ich will es auch nicht mit den ganzen Internas der Alpenrepublik aufwarten, aber in Österreich ist es noch verzweifelter. Also die Verliererkoalition wird dann von der Presse Zuckerkoalition, ich finde etwas zu sympathisch getauft. Wenn sie antritt, wenn sie überhaupt antritt, kann es sein, dass sie zum Zeitpunkt des Antretens umfragetechnisch zumindest bereits gar keine Mehrheit mehr hat. So tief sinken sie hinab und Kickl ist jetzt schon bei bundesweit 34-35%. Dass er den Regierungsbildungsauftrag nicht bekommen hat, hat ihm auch gestärkt und jetzt wollen die Genies ihn wegen irgendeiner jahrealten angeblichen Korruptionssache anklagen, haben offenbar nicht gelernt, was es bei Trump bewirkt hat, auf der anderen Seite vom Atlantik. Also ich glaube, in Österreich könnten wir wirklich so eine Art vorab patriotische Wende erleben, die hoffentlich dann auch auf Deutschland überstrahlt. Ich wollte noch kurz aufgreifen, diese Empörung und den Gewöhnungseffekt. Also es überrascht er nicht mehr. Ich meine, Kramer, ich fand da schon ein paar überraschende Dinge, die dabei waren. Er soll angeblich einem Gutachter sogar privat körperliche Gewalt angedroht haben. Das finde ich sogar eher amüsant, wenn ich mir jetzt so den Kramer, wie er so aussieht, vormalt. Der größte sie auch nicht, der sich seinen Bürosessel aufbäumt, wenn es denn stimmt, mit so gesträubten Schnurrbart und Gewalt androht. Also seltsame Szenen. Aber ich glaube, wir haben uns auch schon an viel zu viele völlig unakzeptable Dinge gewöhnt. Und ich merke das oft, wenn ich meiner Frau versuche, Dinge zu erklären, weil die ist Amerikanerin. Und wenn ich erkläre, was dann so ein Verhetzungsparagraf ist, ja, also in Amerika gibt es auch Zensur, aber das ist völlig undenkbar. Und den Verfassungsschutz, also eine politische Ratingagentur, die dann regelmäßig irgendwelche Politiker beobachtet und Parteien, was bedeutet, dass die eigentlich den sozialen Tod erleiden, das hat sie bis heute nicht ganz verstanden. Also ich glaube, wir haben uns da auch wirklich in der Bundesrepublik in Österreich an viele völlig unzumutbare Dinge schon gewöhnt. Und ich finde, wir sollten uns auch immer wieder davon empören lassen, einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, was hier eigentlich mit uns geschieht, was mit uns gemacht wird und wie verheuchelt diese Eliten sind. Also die Gewöhnung an Unzumutbares ist aus meiner Sicht auch eine der größten Gefahren.
Dann schauen wir mal, wie das jetzt in Sachsen weitergeht. Ich meine, der Unvereinbarkeitsbeschluss, der galt ja bundesweit. Da machen sie genau dasselbe Spiel, nur es ist noch nicht zu Ende gespielt. Also möglicherweise tritt ja noch der frühere Oberbürgermeister von Grimma, Matthias Berger, als Kandidat an für den Ministerpräsidentenposten. Und vielleicht wird das. Er hat ja Chancen. Also das wird auch wieder eine spannende Woche. Aber jetzt Schluss mit Deutschland. Wir haben auch noch etwas erlebt, wo man auch sagen kann, überrascht mich nicht. Aber in Rumänien wurde die Wahl kurzerhand annulliert, weil falsch gewählt wurde. Kommt uns auch irgendwie bekannt vor, oder?
Das ist allerdings wahr.
Ja, die Kanzlerin hat ja schon von Südafrika aus die Wahl in Thüringen annullieren lassen, weil die Leute nicht so gewählt haben, wie sie
es wollten. Der Thüringenschlag war das, ja?
Ja.
Ja. Aber das ist in der Tat auch etwas großformatiger zu sehen, denke ich, weil da ja jetzt nicht einfach nur eine verrückte Bundeskanzlerin dahinter steckt, sondern ich denke, viele EU-Kräfte. Und dass sie natürlich jetzt dieses, wie sagt man heute immer, Narrativ versuchen zu aktivieren, Putin-Trolle manipulieren die Wahl. Also im Grunde ist jede Wahl, die nicht so läuft, wie die Linken sich das träumen, von Putin manipuliert. Dass das natürlich eine gefährliche Waffe wird in Zukunft der Delegitimierung von Wahlprozessen und damit von demokratischen Grundvorgängen überhaupt, das, ich glaube, ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Da war ich jetzt ehrlich gesagt eher überrascht, dass sie so weit gehen würden. Denn im Grunde läuft es ja darauf hinaus, dass man den Wählern den Vorwurf macht, sie seien zu dumm zur Demokratie. Das ist etwas, was wirklich hochgefährlich ist, dass sich so allgemeinlich die politisch-mediale Elite erdreistet, Wahlergebnisse als solche anzufechten. Also nicht zu behaupten, dass sei im Wahlvorgang selbst irgendetwas schiefgelaufen. Das wäre ja wirklich ein Grund für Kritik oder für Revisionsansprüche, sondern dass man sagt, okay, die Leute haben so gewählt, aber sie waren gar nicht bei Verstand, sie waren gar nicht bei Trost. Und deshalb müssen wir die Wahlen so lange wiederholen, bis ein vernünftiges, das heißt eben uns gemäßes Ergebnis herauskommt. Also das ist wirklich hochgefährlich.
Aber das war ja schon mit Maastricht und Portugal so, als die Portugiesen gefragt wurden, ob sie sich dem Maastricht-Vertrag...
Richtig.
Das hat keinen Menschen aufgeregt. Ja. Da waren überhaupt keine großen Schlagzeilen in den Zeitungen. Da hat man die Leute so lange wählen lassen, bis das Ergebnis gestimmt hat. Das ist wie strenge Eltern, die sagen, ihr Kinder, ihr dürft erst zum Spielen gehen, wenn ihr Mama und Papa richtig sagt, was sie hören wollen. Hätte man schon viel früher anfangen müssen zu protestieren. Wir schlafwandeln. Also wirklich, also ich hoffe, dass wir jetzt langsam wach werden und dass die Leute merken, dass ihnen wirklich die Demokratie gestohlen wird.
Aber hinzu kommt auch ein Problem, das mich auch sehr besorgt, nämlich die Instrumentalisierung der Justiz. Ich glaube, jeder normal demokratisch denkende Mensch hat ein besonders großes Zutrauen zur Justiz als einer unabhängigen Instanz, die wirklich die Kontrollinstanz der Politik schlechthin ist und die den Bürger schützt vor Paternalismus und vor Despotismus. Man gewinnt auch immer mehr den Eindruck, gerade auf den obersten Ebenen von europäischen Gerichtshöfen mal ganz zu schweigen, als wäre diese Justiz alles andere als unabhängig, als sei sie extrem politisiert. So wie man sich ja auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf die Korrektivinstanz Journalismus verlassen kann, nicht? Also auch da hätte ja ein normaler Mensch den Eindruck, okay, die gucken immer kritisch auf die Regierung, ja? Man kann mit der Bevölkerung nicht einfach umspringen, wenn man an der Macht ist. Aber wo sind eigentlich diese kritischen Instanzen, ja, die eigentlich institutionalisiert sein müssten in der dritten Gewalt und in der sogenannten vierten Gewalt? Nirgendwo zu sehen.
Das mit der Justiz läuft ja schon länger in Italien. Da sind die schon etwas weiter. Das betrifft die vielen Prozesse, die gegen Berlusconi geführt wurden damals. Also da hat man ja auch gesagt, dass die Richter eigentlich jetzt die politische Macht ergreifen. Aber jüngst hat man es gesehen im Zusammenhang mit Martins Lieblingsthema Migration, wo eben ein hohes Gericht in Italien die Politik von Giorgia Meloni konterkariert hat, indem sie gesagt hat, nein, die müssen jetzt also ins Land gelassen werden.
Ne? Ich glaube, zweimal hintereinander sogar. Ne?
Ja, genau.
Ich kann das unterstreichen. Die Justiz und die Medien sind in den Augen mancher Kritiker fast schon so eine Art tiefer linker Staat geworden. Sprich, wenn dann irgendwann mal ein Wahlergebnis eintritt, was eigentlich eine Wende in der Migrationspolitik, in der Frage der Meinungsfreiheit bedeuten sollte, zieht sich die gegnerische Macht zurück in die Presse, in die Justiz. Und das erleben wir auch in Brasilien zum Beispiel, wo Telegram abgeschalten wurde. Auch in Amerika, Lawfare ist mittlerweile ein entscheidender Begriff. Und ich glaube, spannend ist aber auch die Begründung, warum jetzt Wahlen aufgehoben werden sollen und was denn die Wahl bedroht. Das ist immer so Misinformation und Fake News. Es wird dann behauptet, es gäbe zu viel Meinungsfreiheit, zu viel Debatte und das würde dann dazu führen, dass Leute falsch abstimmen. Also ich meine, wenn man Wahlen, wo vorher falsche Dinge gesagt wurden von Politikern und falsche Versprechungen gemacht wurden, rückgängig machen müsste, hätten wir keine einzige gültige stehende Wahl wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten gehabt. Und der Bürger müsste doch mündig genug sein, dass er auch mit falschen Informationen umgehen kann. Und das Internet wurde ja gepriesen, kann mich noch erinnern, ich bin ja auch alt genug, die Anfänge des Internets, das ist jetzt die neue Liquid Democracy und alle werben jetzt zu großen Medienproduzenten und Konsumenten und die freie Debatte wird das neue demokratische Zeitalter einleiten und Telegram ist die App der Arabellion und des Widerstands und Pavel Durov ist ein Wunderkind und jetzt wurde Pavel Durov festgenommen in Frankreich. Man will alles überall abdrehen. Seit Jahren reden sie nur mehr von Zensur und von Fact-Checking und von dem Meinungskorridor, den man verengen muss. Das ist in der Tat bedenklich. Aber ich finde es auch unglaublich entlarvend. Es zeigt einfach, dass wir die Demokratie und wir als Demokraten heute einfach auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Denn es gibt im Zeitalter des Nationalstaats keine andere Machtlegitimation als den Mehrheitswillen. Und wenn dann eine universalistische, abgehobene Elite ihre Dogmen, sei das die Ökopolitik, Gesundheitspolitik, Migrationspolitik, vorsetzt und Schritt für Schritt die Demokratie abschafft, verlieren sie jede Legitimation. Also ich sehe das Kritische, ich sehe die Gefahr. Aber in der wohnt auch und wächst auch was Rettendes. Und ich finde, aus meiner Sicht, das ist ja auch bald Ende 2024, würde mich interessieren, wie das meine Mitdiskutanten sehen. Ich finde, es war ein gutes Jahr, ehrlich gesagt, für die Demokratie und für uns.
Bevor ich die Frage jetzt weitergebe in die Runde. Wir sind ja alle Demokraten, deswegen denken wir in Kategorien wie Öffentlichkeit, Motivation, Medien spielen eine Rolle. Wir wollen zur Verbesserung, zur Aufklärung beitragen. Gloria von Turn und Taxis hat vorhin gesagt, ich hoffe, dass die Leute wach werden. Jetzt interessiert mich eins. Wie werden die wach? Beziehungsweise was passiert dann, wenn die wach werden? Hilft richtiges Wählen? Es hilft nicht, wie wir bis jetzt gemerkt haben. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann das Argument, ach, das mit dem Wählen ist doch vollkommen egal, denn die Globalisten, die Oligarchen, die sowieso das ganz große Sagen haben in der Welt, die haben schon längst ihre Fäden gezogen und es ist eigentlich egal, wen wir wählen. Ist da was dran?
Also die Leute werden schon langsam wach, so wie sie in der DDR wach geworden sind. In der DDR hat man ja auch große Schlaftabletten verteilt, bis sie nicht mehr wirken. Heutzutage geht eben alles sehr viel schneller. Was früher 10 Jahre gedauert hat, kann heute 6 Monate dauern. Also das geht ruckzuck. Und die Leute sind eben auch nicht blöd. Und ich würde sagen, wenn man sich mit Taxifahrern unterhält zum Beispiel, dann kriegt man ein sehr, sehr gutes Bild über die Situation, wie die Leute denken. Die Repressionen seitens der Politik mögen wesentlich drakonischer und drastischer werden, aber das bewirkt genau das Gegenteil. Das ist genau wie mit der Erziehung von Kindern. Wenn die Eltern zu streng sind, dann laufen die Kinder irgendwann weg und entziehen sich der Kontrolle. Und wenn sie zu liberal sind, wir haben die Kinder keinen Rahmen, sind auch unglücklich. Also der gesunde Mittelweg, wir sind auf keinem guten Weg, aber wie Herr Sellner ganz richtig sagt, deswegen war das Jahr 24 gut, weil es genug Aha-Momente gab, wo die Menschen sehen konnten, ja, die Demokratie wird uns gestohlen und wir müssen sehr, sehr wachsam bleiben. Unsere liebgewonnenen Parteien fallen uns in den Rücken, verlassen ihre treuen Grundsätze, die über Jahrzehnte gegolten haben, einfach nur um an der Macht zu bleiben und wir bekommen südamerikanische Verhältnisse. Und in Südamerika glaubt sowieso kein Mensch, was die Politik sagt und was in der Zeitung steht, sowieso nicht. Und wenn diese ganze Kredibilität weg ist und sich die Leute selbst ein Bild machen müssen, dann erst wird es zu einem echten Umschwung und dann werden solche Regierungen auch weggefegt, wie wir ja in Argentinien sehen konnten.
Bei diesem Paradigma der Kindererziehung ist mir gerade eingefallen, ich glaube, wir sind hier eine Runde von Eltern. Ich glaube, auch Martin hat Kinder, oder?
Ja, mein Sohn Reinhard ist jetzt 3 Jahre alt geworden.
Voilà. Ist ja nicht ganz unwichtig, das auch mal festzustellen. Aus welcher Perspektive spricht man? Norbert Bolz, war 2024 ein gutes Jahr im Sinne von Martin Sellner, im Sinne der Aufklärung?
Für mich persönlich, muss ich sagen, war es doch eher eine zwiespältige Erfahrung dieses Jahr. Negativ einfach deshalb, weil ich, und das ist jetzt sehr, sehr persönlich und hat nur mit mir zu tun, ich überhaupt erst in diesem Jahr für einige der zentralen Probleme, über die wir ständig zu Recht diskutieren, eine Ahnung bekommen habe, in welchem Ausmaß sich dieses Problem jeweils weltweit stellt. Also das betrifft die Migrationsthematik vor allen Dingen, aber auch Wokeness, also was das bedeutet. Mir ist überhaupt erst in diesem Jahr das gigantische Ausmaß dieses Wahnsinns klar geworden, um es mal ganz einfach zu sagen. Auf der anderen Seite ist natürlich extrem positiv, und das verdanken wir ja diesen wunderbaren neuen Medien, dass man doch mit immer mehr Leuten in Kontakt kommt, die noch klar im Kopf sind. Also dass man doch noch auf gesunden Menschenverstand vertrauen darf und dass diese vernünftigen Bürger offenbar doch immer mehr Lust haben und auch immer mehr Möglichkeiten sehen, sich selbst zu organisieren. Also ich glaube mittlerweile nicht mehr an eine Reform der großen Parteien oder auch der großen Institutionen. Also weder die CDU wird sich reformieren oder vernünftig werden, noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird sich reformieren. Das ist alles hoffnungslos. Aber die Selbstorganisation der Bürger, das ist das, worauf ich setze. Und da gibt es natürlich immer mehr Hinweise, immer mehr Interessen auch. Man lernt unendlich viel von klugen Menschen, die sich in diesen Medien bewegen und äußern und den Mut haben, sich zu äußern. Und ja, das kann man dann wirklich sehr, sehr positiv verbuchen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es in absehbarer Zeit auf dem normalen Weg der politischen Willensbildung zu revolutionären Entwicklungen innerhalb der deutschen Gesellschaft kommt, also zu einer radikalen Umstellung der Politik. Das kann ich nicht erkennen, denn meine größte Enttäuschung in diesem Jahr, das war ganz einfach die scheinbare Oppositionspartei CDU, von der ich gestehe es, noch einmal eigentlich gehofft habe, ich könnte sie wählen, aber das hat sie systematisch zerstört, diese Hoffnung, also die Hoffnung darauf, dass es eine andere, radikal andere Politik nach den nächsten Wahlen geben könnte. Wie gesagt, kein Mensch glaubt mehr daran mittlerweile oder ich kenne jedenfalls niemanden. Ja, das ist allerdings eine Tatsache, die einen nicht zur Resignation verführen darf. Es ist noch genug gesunder Menschenverstand da und wir müssen mitwirken bei der Selbstorganisation dieses Bürgertums.
Also das war ein klares Statement von Norbert Bolz und ich stecke mir und wir alle stecken uns die Lobesfedern, die er auch verteilt hat an die alternativen Medien, gerne an den Hut. Martin Sellner hatte schon Gelegenheit zu erröten. Ich folge ihm jetzt da. Das war die Sonntagsrunde vom 15. Dezember 2024 und ich bedanke mich bei Gloria von Turn und Taxis, auch dass sie trotz kleiner hörbarer Erkältung hier tapfer durchgehalten hat. Norbert Bolz, Martin Sellner, mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich. Ich schließe mit dem Hinweis auf die einzige Fernsehsendung in unserem Radio, nämlich Winterswoche mit Achim Winter. Die sollten Sie, meine Damen und Herren, zur Abrundung gleich auf kontrafunk.radio oder auf YouTube anschauen. Und dort können Sie heute einen Blick in die Frankfurter Töpferei Maurer werfen, die für den Kontrafunk die handbemalten und nach allen Regeln der Kunst gebrannten Keramikbecher herstellt, die es in unserem Shop unter shop.kontrafunk.radio gibt. Diese Keramikbecher sind ideal für Glühwein und den trinken Sie am besten zu Hause, bevor Sie auf dem Weihnachtsmarkt von einer Allahu-Akbar-Horde angerempelt oder Schlimmeres werden.
Das geschieht Ihnen bei Turn und Taxis nicht.
Ja, gehen Sie nach Regensburg in den Innenhof auf den Weihnachtsmarkt, da sind Sie noch safe. Ja, ansonsten, wenn Sie wollen, dass das mit dem Allahu Akbar weitergeht, wählen Sie unbedingt CDU, CSU, damit das alles so bleibt und noch toller wird. Das ist meine sarkastische Empfehlung, aber ganz ohne Sarkasmus wünsche ich jetzt allen einen schönen Tag. Übrigens ist heute Vollmond, vielleicht kann sich der eine oder die andere damit was erklären.
Die heilende Kraft der Pflanzen. Der Adventskalender im Kontrafunk. Die Apothekerin Cornelia Stern von der Freiburger Heilpflanzenschule teilt althergebrachtes Wissen, aber auch phytotherapeutische Geheimnisse.
An jedem Tag im Advent geht sie mit ihnen durch ihren Kräutergarten. Heute die Wegwarte, Cichorium intibus.
Für den dritten Advent habe ich die Wegwarte mitgebracht. Eine Pflanze, die am Wegesrand steht und da mit ihren himmelblauen Blüten einem entgegenleuchtet. Es ist wirklich ein richtiges Leuchten. Die Wegwarte ist ein Korbblütler. Und auch wenn sie diese wunderschönen blauen Blüten trägt, sind es nicht die Blüten, die phytotherapeutisch verwendet werden, sondern in diesem Fall ist es die Wurzel. In dieser Wurzel, da steckt einiges an Heilkraft. Da findet man Bitterstoffe, die Cichoriensäure und das Inulin, ein sogenanntes Präbiotikum, was bedeutet, dass dieses Inulin eine wunderbare Nahrung ist für unsere gesunden Bakterien in der Darmflora. Also was Natürliches, was unseren Darm wieder aufbaut. Zum Beispiel auch, wenn man mal ein Antibiotikum einnehmen musste, dann kann man damit den Darm wieder aufbauen. Die Cichoriensäure ist für die Heilwirkung gar nicht so unbedingt notwendig, aber sie hat eine spannende Geschichte. Wenn ich nämlich diese Wurzeln in kleine Stücke schneide, sie trockne und dann im Backofen noch ein bisschen anröste, dann entsteht aus dieser Cichoriensäure ein kaffeeähnlicher Duft. Und genauso wurde die Wegwarte nach dem Zweiten Weltkrieg auch eingesetzt. Man hat nämlich das Wurzelpulver verwendet, um den teuren Kaffee zu strecken. Und das hat sich gehalten bis in die heutige Zeit. Es gibt Kaffeeersatz aus der Wegwartenwurzel. Es ist ein eigenes Getränk daraus entstanden. Viele kennen es unter dem Namen Muckefuck. Heilkräftig jedoch sind die Bitterstoffe und die helfen auch bei der Wegwarte, bei Appetitlosigkeit, bei Verdauungsbeschwerden und sie sind sehr gut für Kinder, weil sie nicht so bitter sind wie viele andere Bitterstoffpflanzen. Man kann aus der Wurzel einen Tee zubereiten, man kann einen alkoholischen Auszug machen oder eben für den Kaffeeersatz wurde die Wurzel auch pulverisiert. Eine weitere Besonderheit gibt es von der Wegwarte. Dr. Bach in England hat daraus nämlich die Bachblüte Chicorée kreiert. Dieses Mal jetzt wirklich aus diesen wunderschönen blauen Blüten. Und diese Bachblüte, das ist ja eine energetische Heilanwendung, die soll gut sein für Menschen, die nicht loslassen können. Das, was ich so eindrücklich finde an dieser Pflanze, ist, dass diese blauen Blüten, die gehen am Morgen früh auf und die schließen sich aber schon so mittleren Nachmittag, verblühen und sind dann nur noch so grau-welk an der Pflanze. Aber am nächsten Tag steht die Pflanze schon wieder in voller Schönheit da. Das sind aber dann andere Blüten, also die Blüten der Wegwarte blühen tatsächlich nur einen einzigen Tag und am nächsten Tag ist es dann schon wieder eine neue Blütenpracht. Das kleine Geheimnis zum Schluss. Dieses Aufgehen und Schließen der Blüten hat Einlass gefunden in eine sogenannte Blumenuhr. Der schwedische Pflanzenforscher und Botaniker Linné hat nämlich eine Blumenuhr gezeichnet. Also anstelle von Stunden und von Minuten sind Blumen aufgemalt. Und daran kann man ablesen, was für Zeit es, je nachdem, wann sich die Blüten von der gezeichneten Pflanze öffnen oder wieder schließen. Also 15 Uhr sieht man dann eine Wegwarte gezeichnet, weil sich um diese Zeit dann diese Blüten wieder schließen. Ein ganz schönes Schmuckstück, auch für Nicht-Heilpflanzen-Leute.
Auf unserer Webseite kontrafunk.radio finden Sie alle Heilkräuter und den ganzen Adventskalender als E-Book zum Verschenken oder selber lesen. Das war Cichorium intibus, die Wegwarte.